Ja, guten Morgen. Dann wollen wir anfangen. Also ich darf Sie begrüßen zur Veranstaltung Betriebssysteme. Betriebssysteme 1, einen großen Teil von Ihnen kenne ich ja schon aus dem letzten Semester und Sie kennen mich auch. Wer war jetzt nicht dabei? Letztes Semester in Rechnerarchitektur? Okay, ich erzähle dann gleich ein bisschen auch was über mich. Also mein Name ist Hans-Georg Esser. Ich werde dieses Semester halt die Betriebssysteme 1 machen. Sie wissen vielleicht, dass es parallel noch eine gleiche Veranstaltung von Herrn Vogt gibt, der etwas andere Sachen macht, aber im Wesentlichen schon die gleichen Themen. Der hat eine etwas andere Aufteilung, weil er immer davon ausgeht, dass er noch die Betriebssysteme 2 im folgenden Semester macht, die ich nicht mache. Und deswegen packt er eines der digitalen Themen, komme ich gleich in der Übersicht zu, das packt er in seine Vorlesung nicht rein, sondern macht das erste in Betriebssysteme 2. Ja, also insofern ist es nicht ganz identisch vom Inhalt her und natürlich die Details, wie irgendwas erzählt wird oder so, die sind auch unterschiedlich. Ich erzähle das nur deswegen, weil Herr Vogt mich angeschrieben hatte vor ein paar Tagen und er hat festgestellt, dass also mein Kurs ausgebucht ist. Hier sind ja 32 Plätze oder 36 oder sowas, waren es 18, 2x18, ne? In den Übungsgruppen, in den Praktikumsgruppen und da ist bei mir praktisch alles voll und bei ihm haben sich nur 6 oder 7 Leute in die Übungsgruppen eingetragen und das kann jetzt natürlich sein, gerade weil heute Morgen beim ersten Praktikumstermin nur 5, 6 Leute da waren, dass gleich im Anschluss die zweite Übung, dass die irgendwie überlaufen ist. Ja, das müssen wir dann mal schauen. Für den Fall wäre es vielleicht sinnvoll, dass der eine oder andere dann noch wechselt zu Herrn Vogt. Ja, also das müssen wir einfach mal schauen. Ja, wenn wir ein Problem mit dem Raum kriegen, das wäre natürlich blöd, wenn Sie dann nicht die Möglichkeit haben, am Praktikum gescheit teilzunehmen. Ich kann ansonsten inhaltlich über die Veranstaltung von Herrn Vogt nichts sagen. Ich kenne die nicht. Ne? Ich kenne seine Folien. Da macht er viele Sachen, die sehr ähnlich sind zu dem, was ich mache. Aber wie es genau bei ihm läuft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen schon mal eine Veranstaltung bei Herrn Vogt gehört hat und sich da vielleicht auskennt. Okay, ich werde erstmal ein bisschen was Organisatorisches erzählen. Überhaupt ist heute der ganze erste Tag eigentlich nur so Orga-Zeug und ein Überblick über den Stoff, worum es geht. Die Termine kennen Sie ja schon, Sie haben ja hier reingefunden in den Raum und die Aufteilung ist im Prinzip so, dass, also es ist wie gesagt, ist alles ausgebucht eigentlich, also für beide Gruppen sind gleich viele Leute eingetragen, nur waren heute Morgen die meisten davon noch nicht da. Ja, vielleicht einfach, weil sie gedacht haben, naja, erster Tag brauche ich nicht das Praktikum. Das müssen wir dann einfach in den nächsten Wochen beobachten, ob dann da die Teilnahme etwas regelmäßiger ist. Ich wäre ansonsten, wenn sich irgendwie ja rausstellen sollte, dass dann vielleicht doch ein paar Leute zu Herrn Vogt wechseln und dass wir vielleicht dann alle in die zweite Praktikumsgruppe passen würden, also in die späte Gruppe, dann wäre ich auch nicht abgeneigt, den ersten Termin komplett zu streichen, weil 8.15 Uhr Termine sind für die meisten nicht so richtig erfreulich. Also das ist einfach so meine Erkenntnis, dass ich habe schon mehrfach so Termine um 8 Uhr gehabt, dass dann die Teilnahme doch eher gering war und Sie einfach motivierter sind, zu einem späteren Termin zu kommen. Aber das müssen wir mal schauen. Ne? Wenn also dauerhaft Sie in voller Belegung praktisch kommen werden, dann werden wir es auf jeden Fall bei den beiden Terminen lassen. Ich habe eine Webseite für die Veranstaltung, die im letzten Semester schon was von mir gehört haben, die werden sich daran erinnern. Das funktioniert diesmal wieder genauso und das sieht so aus. Also das ist hm.hgesser.de. Die Seite sollten Sie ab und zu besuchen. Da gibt es verschiedene Sachen. Zum einen gibt es diese Vorlesungsskripte, ja, oder Folien. Was praktisch die Basis für meine Vorträge hier ist. Ich packe die diesmal sowohl im Vierfachformat, also mit 4 Folien auf einem Blatt, als auch im Einfachformat drauf, für die das haben wollen in der Form. Normalerweise reicht es, die in diesem Vierfach-Ding auszudrucken, dann verbrauchen sie nicht so viel Papier. Ich gebe mir normalerweise Mühe, das Zeug wenigstens einen Tag vorher auf den Webserver zu stellen, aber Manchmal habe ich so viele Termine irgendwie durcheinander, dass das nicht hinhaut. Also wenn es mal passiert, dass Sie die Folien nicht vorher kriegen, dann bitte ich um Nachsicht. Ja, also diesmal war das Zeug schon eine Woche vorher da. Die Chancen stehen relativ gut, dass das auch weiterhin klappt, dass ich Ihnen das relativ früh auf den Webserver stelle, weil ich die Betriebssysteme schon ganz oft gemacht habe. Das heißt, ich habe da eine große Materialsammlung, aus der ich mich bedienen kann, um jetzt die neuen Folien zu machen. Letztes Semester war das anders. Da habe ich die Rechnerarchitektur gemacht. Das war zum ersten Mal. Da habe ich praktisch viele Sachen am Abend vorher irgendwie erst erstellt und dann war es nicht mehr rechtzeitig da, dass sie es runterladen konnten. Aber bei diesem Fach sollte das eigentlich funktionieren. Noch spannender dürfte für viele sein, diese Spalte hier Audio. Sie haben vielleicht gesehen, ich habe eben so ein Diktiergerät angestöpselt und eingeschaltet. Ich zeichne alles auf, was ich Ihnen hier erzähle, und packe das im Linux-unfreundlichen und Mac-unfreundlichen WMA-Format da drauf. Das finde ich selber traurig, dass es WMA-Dateien sind, aber das Diktiergerät erzeugt die in der Form. Und ich habe versucht, das Zeug automatisch in MP3s zu konvertieren und automatisch lief das irgendwie nicht gescheit. Und ich habe keine Lust, die Dinger in einem Audio-Editor zu bearbeiten und davon Hand was dran zu machen. Also Sie können WMA-Dateien auf allen Betriebssystemen anhören, Sie müssen nur eventuell irgendwelche Software installieren. Ja, wenn Sie unter Linux unterwegs sind und einen M-Player oder VLC haben, dann können Sie es gescheit anhören. Unter macOS können Sie auch einen M-Player installieren, da funktioniert es dann auch. Nur wenn Sie jetzt sowas wie iTunes oder so nehmen, das kann halt mit WMA-Dateien nichts anfangen. Und unter Windows haben Sie natürlich gar kein Problem, weil das ist ja das Microsoft-Audio-Format. Das stellt aber keine Präferenz des Betriebssystems irgendwie dar. Also ich würde eigentlich am liebsten so Ogg-Vorbis-Dateien auf den Server packen, für die, die das kennen. Das ist ein freier Audio-Codec. Aber ich will auch nicht zu viele Formate dann haben und wie gesagt, diese Konvertiererei funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch. Da ist nur Müll rausgekommen, als ich das mal versucht habe und deswegen bleibt es bei diesen WMA-Dateien. Ich zeige Ihnen mal, wie das im letzten Semester aussah. Ja, da entsteht dann halt nach einer Weile so ein größerer Block mit diesen ganzen Dateien. Und die Dateien, die Audiodateien haben halt zwei Vorteile. Zum einen können Sie mal eine Veranstaltung ausfallen lassen, wenn Ihnen vielleicht auch 10 Uhr noch zu früh ist, wobei ich Sie damit jetzt nicht wegschicken will. Also ich freue mich, wenn Sie kommen. Ich freue mich auch, wenn der Raum hier ganz voll ist. Es ist einfach ein Service, ja, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie was verpasst haben, das nochmal nachzuhören. Und was ich immer wieder gehört habe, viele nutzen es auch für die Prüfungsvorbereitung. Also auch wenn sie regelmäßig hier teilnehmen, immer im Raum sind, dann kann es trotzdem sein, dass irgendwas vielleicht mal, was sie gerade über was nachdenken und dann erzähle ich schon das nächste oder so, dass sie da irgendwas nicht mitgekriegt haben und es ist es wahrscheinlich nicht so praktisch, das komplette Zeug dann 2 Tage vor der Prüfung nochmal anzuhören. Aber es ist ja immer auch so eine Übersicht dabei, welche Themen ich da gerade behandelt habe. Und dann kann man sich halt bestimmte Sachen einfach nochmal anhören. Ja? Diese Dateien versuche ich auch, wenn es irgendwie geht, am selben Tag noch abends irgendwann auf den Server zu stellen, sodass sie spätestens am nächsten Tag eigentlich da sein sollten. Das klappt auch immer ganz gut, weil ich die eben jetzt nicht mehr irgendwie konvertieren muss, sondern einfach nur von dem Diktiergerät runterkopiere und dann auf meinen Server hochlade. Was gibt's hier noch? Es gibt hier, ja, Ihre Stundenpläne können Sie hier nochmal abrufen, aber die haben Sie wahrscheinlich eh. Hinweise zur Literatur, da habe ich auch gleich auf den Folien was. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und unten gibt es so einen Blog Evaluation. Ich werde im Laufe des Semesters 2-mal einen Evaluierungsfragebogen verteilen. Einmal in der Semestermitte, weil ich kein Fan davon bin, nur am Ende zu evaluieren, weil das bringt mir dann nichts mehr. Dann kriege ich zwar ein Feedback, aber dann ist es für die Veranstaltung selber zu spät. Ja, deswegen mache ich normalerweise nach der Hälfte, dann haben Sie einen guten Einblick gekriegt, wie das hier läuft, teile ich so einen Eval-Bogen aus. Das ist zur einen Hälfte der offizielle Bogen, den Sie wahrscheinlich in jeder Veranstaltung kriegen und auf der Rückseite habe ich dann immer noch irgendwelche eigenen Fragen, wo ich halt ein paar Zusatzdaten noch erhebe und einfach irgendwas, was jetzt speziell sich auf diese Veranstaltung bezieht, abfrage. Und das stelle ich dann auch, wenn ich es ausgewertet habe, immer auf die Webseite. Ja. Gut. Genau. Ja, was sind hilfreiche Vorkenntnisse, die Sie haben sollten? Es war jetzt das erste Mal, dass ich im Semester davor die Rechnerarchitektur gemacht habe. Deswegen weiß ich jetzt zum ersten Mal, was Sie da eigentlich für Vorkenntnisse in dem Bereich mitbringen. Also was Sie so grundsätzlich über den Aufbau von Rechnern und insbesondere Prozessoren und was das da alles gibt, was Sie da schon wissen sollten. Ja, das war in früheren Veranstaltungen nicht der Fall, weil ich da dieses Fach noch nicht kannte, so wie es hier gemacht wird. Das heißt, da gehe ich einfach davon aus, dass Sie im Groben das wissen, was ich im letzten Semester gemacht habe, und das entspricht auch dem, was andere Dozenten in einer entsprechenden Veranstaltung machen, weil das ist halt die Grundlage. Rechnerarchitektur und Betriebssysteme baut in gewisser Weise, also die Betriebssysteme bauen auf der Rechnerarchitektur auf, einfach vom Verständnis für ein paar Dinge. Sie sollten in der Lage sein, C-Code zu lesen. Ja, da Sie alle irgendwie Java oder sowas gelernt haben, C sieht ja sehr ähnlich aus, werden Sie dann in der Regel keine Probleme haben, ein kurzes C-Programm anzugucken und da vielleicht auch eine Veränderung dran zu machen. Wer von Ihnen hat schon richtig in C programmiert? Okay, und Java haben Sie alle gemacht, oder? Das ist Pflichtprogramm. Ja. Also die C und Java kennen, die wissen, syntaktisch ist es sehr ähnlich. Sie haben in C halt nicht diese Objektorientierung, also es gibt keine Methoden und sowas, keine Klassen. Aber dieses Grundsätzliche mit den ganzen geschweiften Klammern und so weiter, das funktioniert sehr ähnlich. Also wenn man Java oder C++ oder C# oder sowas gelernt hat, dann kann man eigentlich C-Code in der Regel lesen und fragt sich vielleicht mal, was macht denn jetzt diese Funktion, die da aufgerufen wird oder so. Das wird also nicht so tragisch werden. Sie sollten in der Lage sein, mit einer Unix-Shell umzugehen. Wir haben in den Praktikumsrechnern, ist ja Windows und Linux auf den Kisten drauf. Wir werden da immer unter Linux arbeiten, wenn wir irgendwas machen. Und dass Sie also in der Lage sind, irgendwie ein Terminalfenster zu öffnen und sich da mit ein paar elementaren Befehlen durchzuhangeln, das sollte da sein. Ich sage das, weil es nicht selbstverständlich ist. Es gibt Informatiker, die es irgendwie schaffen, ein ganzes Studium durchzuziehen und keine Shell gesehen haben. Ja, alles irgendwie nur geklickt haben und schon Software entwickelt in so einer GUI-Umgebung, aber die es nicht gewohnt sind, irgendwie einen C-Compiler in der Konsole aufzurufen. Ja, so diese absoluten Basics der Shell-Bedienung, das ist mein Programm fürs heutige Praktikum. Das heißt, alle, die sich darin fit fühlen, müssten da jetzt nicht unbedingt dran teilnehmen. Ja, also ich meine, Sie können gerne nachher in diese Praktikumsstunde reinkommen und schauen, was ich da mache. Aber ich habe vorhin schon im frühen Praktikum festgestellt, dass ich eigentlich nichts zu erzählen hatte. Ich habe kurz ein paar Sachen abgefragt und da war alles da, und dann haben wir nach 30 Minuten Schluss gemacht. Wobei ich davon noch 10 Minuten mit der Technik rumfrickeln musste, weil es irgendwie komisch verschaltet war. Ja. Also das heißt, heute fürs Praktikum nicht besonders viel Programm. Dann werde ich Sie ein paar Dinge auch in Python programmieren lassen. Da haben auch wieder im letzten Semester die bei mir waren, eine Einführung schon gekriegt in diese Sprache. Ich hatte eigentlich letztes Semester auch vorgehabt, mehr mit Python zu machen. Letzten Endes haben wir gar nicht so viel dann da drin gemacht. Ich glaube, eine einzige Aufgabe oder so habe ich mal gemacht zu Python. Das wird diesmal ein bisschen mehr, weil wir im Rahmen der Vorlesung, also hier in den Vorträgen, ja, eine ganze Reihe von Konzepten und Algorithmen kennenlernen werden, die sich gut dafür eignen, dass man die mal nachprogrammiert. Und wenn man das in C versuchen würde, das würde in Chaos ausarten. Ja, also man kann das natürlich in C machen, die meisten Betriebssysteme sind ja in C programmiert, und deswegen geht das natürlich, aber es ist nichts, was Sie dann in so einem 90-Minuten-Block irgendwie hinkriegen können. Und Python ist halt gerade für so schnelle Softwareentwicklung ist es sehr gut geeignet, weil sehr kompakter Code da ist, und das werden Sie dann sehen. Ich werde also deswegen nochmal an irgendeinem Übungstermin eine Python-Einführung machen. Für die letztes Semester bei mir die Python-Einführung gehört haben, werde ich das rechtzeitig sagen, wann ich das mache, damit sie dann nicht kommen müssen zu dem Termin. Weil das ist genau dasselbe. Also ich werde genau dasselbe erzählen, was ich letztes Semester in der Python-Einführung erzählt habe. Ja, das heißt, das ist dann wirklich nur für diejenigen, die Python noch nicht gesehen haben. Also alle anderen können sich das auch ein zweites Mal anhören, aber es ist dann im Prinzip für die Katz, weil sie dasselbe nochmal hören. Ja, also im Praktikum werden wir eben praktische Dinge in Python und C umsetzen. Ich habe heute Morgen schon im ersten Praktikum ein bisschen was dazu erzählt, was man da für Sachen machen kann. Das werde ich dann nachher in der Praktikumsstunde auch nochmal in der Form erzählen. Häufig wird es so aussehen, dass Sie ein Codegerüst von mir kriegen. Also da, ich habe dann schon irgendwas vorprogrammiert für Sie. Und das ist irgendwie unvollständig. Ja, das ist so ein Ansatz, irgendein Verfahren oder ein Algorithmus, den wir besprechen, umzusetzen, aber so das entscheidende Stück fehlt. Aber die ganzen Datenstrukturen sind schon da. Ja. Das heißt, so eine Aufgabe wird dann typischerweise so verlaufen, dass ich am Anfang ein bisschen was erzähle zu der Aufgabe, Ihnen so Blätter austeile und dann schauen Sie sich das Ganze an, versuchen den Code, der schon da ist, zu verstehen und machen dann irgendwelche Ergänzungen daran. Ja. Und können halt darüber dann einfach Dinge nachvollziehen, praktisch, die wir hier in der Vorlesung erstmal nur theoretisch machen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen praktisch einen Schein benötigen, den es über das Praktikum gibt. Ja, und damit Sie die Zulassungsbedingungen für die Klausur dann praktisch erfüllen. Und da kann ich also direkt schon mal als Entwarnung sagen, so wie ich dieses Praktikum verstehe, geht es mir darum, dass Sie sich mit den Aufgaben beschäftigen, ja, und nicht darum, dass Sie perfekte Lösungen liefern. Also es wird dann schon so laufen, dass Sie in irgendeiner Form eine Abgabe auch machen müssen. Ja, das kann sein, dass ich auch mal irgendwelche theoretischen Aufgaben habe, wo Sie auf dem Papier irgendwas aufschreiben. Häufiger ist es, dass Sie irgendwas programmieren müssen. Das können Sie dann entweder vor Ort ausdrucken, falls da ein Drucker im Raum ist, oder mir per E-Mail zuschicken. Und dann gibt's am Ende Punkte dafür. Und die Art und Weise, wie die Punkte vergeben werden, ist einfach, ich will sehen, dass Sie sich mit der Aufgabe auseinandergesetzt haben. Wenn ich den Eindruck habe, dann ist das die volle Punktzahl, sprich ein Punkt oder sowas, ja, für jede Aufgabe oder für jeden Praktikumstermin. Und das ist völlig egal, ob die Sachen falsch oder leicht fehlerhaft oder sowas sind. Das ist nicht dasselbe Prinzip wie in einer Klausur, wo man natürlich Punkte für jede Art von kleinem Fehler irgendwie abziehen muss, damit man auch irgendwie eine Notenskala am Ende hat, sondern da geht es einfach nur darum, wenn Sie da eine Stunde dran gebastelt haben, dann haben Sie Ihren Punkt da gekriegt. Ja? Also ich habe noch nie Probleme gehabt, dass irgendwer jetzt also da knapp unter den 50% gewesen wäre und dann den Schein nicht bekommen hätte. Ja, das gibt es nicht. Also wenn Sie regelmäßig zu den Terminen kommen, selbst wenn Sie mal ein, zwei Termine ausfallen lassen oder sowas, dann sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, Sprechstunde habe ich nicht, weil ich immer nur freitags hier an der FH bin. Also ich habe nur diese drei Termine jetzt hier, die beiden Praktikumstermine und die Vorlesung. Ansonsten bin ich hier nicht vor Ort. Deswegen kann ich keine klassische Sprechstunde anbieten, irgendwas, wo ich in einem Raum sitzen würde und da eine Stunde darauf warten würde, dass jemand kommt. Es ist aber trotzdem kein Problem, Kontakt mit mir zu kriegen. Zum einen ist es so, dass wenn Sie im Laufe der Veranstaltung irgendwelche Fragen haben zu dem, was gerade passiert, dann bitte ich einfach darum, direkt eine Frage zu stellen. Also unterbrechen Sie mich, sagen Sie, was haben Sie denn da jetzt gemacht? Und dann, das ist immer das Beste, wenn man solche Fragen direkt klären kann. Wenn Sie das erst mit nach Hause nehmen und darüber ein bisschen brüten und so, das ist dann nicht mehr frisch. Wenn Sie dann erst nach ein paar Tagen nachfragen oder erst eine Woche später, dann haben Sie vielleicht schon vergessen, was das Problem eigentlich war. Also am besten ist immer unmittelbar irgendwas fragen. Ansonsten können Sie natürlich auch nach der Vorlesung oder nach dem Praktikumstermin oder wann auch immer Sie mich sehen, zu mir kommen. Also ich laufe ja nicht direkt raus, wenn die Veranstaltung zu Ende ist. Und was normalerweise auch sehr gut funktioniert, ist, mich per E-Mail zu kontaktieren. Ja, auf meiner Webseite ist auch die Kontaktadresse angegeben, das ist so eine Hochschule München Adresse. Und ich antworte normalerweise innerhalb eines Tages. Ja, also wenn Sie Glück haben und ich sitze gerade am Rechner, kann es sein, dass Sie 10 Minuten später eine Antwort kriegen, wenn ich Ihre Frage beantworten kann auf Anhieb. Und ansonsten halt typischerweise nach einem Tag. Ja. Und Pausen. Ich mache eigentlich normalerweise, wenn ich so einen 90-Minuten-Block habe, also einen Vorlesungsblock, dann mache ich normalerweise ungefähr nach der Hälfte der Zeit eine Pause. Wie sehen Sie das? Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht? Wer will eine Pause haben zwischendrin?
Das war nur eine rhetorische Frage, ne?
Nee, weil ich mache auch noch die Gegenprobe. Wer will keine Pause haben? Okay. Dann wirklich bitte nochmal alle melden, die eine Pause haben wollen, damit ich die Enthaltungen... Ja, okay, also es ist die Mehrheit. Ja, also ich meine, das ist Geschmackssache. Ich habe auch noch an einer anderen Hochschule Veranstaltungen, da habe ich immer einen 4-Stunden-Block und da mache ich nur nach 2 Stunden eine Pause, die also 15-Minuten-Pause irgendwie, und dann kommt der nächste 2-Stunden-Block und die wollen da einheitlich nicht nochmal zusätzliche Pausen dazwischen haben. Das sind tatsächlich alles Nichtraucher, ja.
Ja.
Ja. Genau. Okay. Ja, also dann, wir werden dann auch diese Pausen machen. Wobei die nicht pedantisch nach 45 Minuten sind, sondern ich gucke dann schon, dass ich, was auch immer ich gerade erzähle, dass ich da irgendwie an einen vernünftigen Punkt komme, wo man es dann unterbrechen kann. Letztes Semester habe ich auch, glaube ich, die ein oder andere Veranstaltung mal durchgezogen, weil ich gerade irgendwie im Fluss war und das weitermachen wollte. Aber in der Regel werden wir irgendwo in der Mitte dann eine kleine Pause machen. Hier habe ich nochmal die Termine angegeben. Wir haben ja das immer am Freitag. Ein Vorteil davon, dass die beiden Übungsgruppen am selben Tag sind, ist, dass es nicht durch Feiertage auseinanderdriften kann. Ich habe früher oft so ein Zeitmodell gehabt, wo ich an verschiedenen Wochentagen die Praktikumstermine hatte und dann lagen teilweise die Feiertage so blöd, dass die eine Praktikumsgruppe zweimal weniger stattfand als die andere. Das ist natürlich dann unglücklich. Das kann uns nicht passieren. Das Einzige, was hier passieren kann, ist, dass irgendwelche so Vollversammlungen oder sowas stattfinden, studentische Vollversammlungen ab 12 Uhr oder so, dann würde natürlich auch irgendwie ein Termin ausfallen. Dann würde ich aber gucken, dass ich das dann insgesamt streiche, damit wir auf einem Level bleiben. Es sind 15 Termine, die sind eingeschlossen, weil wir 2 Feiertage, Ostern und Pfingsten, drin haben. Oder nicht Feiertage, aber so frei halt, wo sie so kurze Ferien haben. Über die Webseite habe ich schon alles Wichtige gesagt. Ansonsten, was so ein Service-Thema ist, ich werde eine Probeklausur sich schreiben lassen gegen Semesterende. Ich empfehle daran teilzunehmen, also das findet wahrscheinlich dann am Praktikumstermin statt. Könnte aber auch sein, dass es in der Vorlesung passiert. Muss ich noch gucken, wie es ausgeht. Und das Ziel ist, dass Sie die Probeklausur auch noch korrigiert zurückbekommen und eine Musterlösung kriegen Sie auch. Ja, und die Probeklausur wird nicht identisch mit der oder sehr nah an der Endklausur dran sein. Also es ist nicht so, dass 3/4 der Aufgaben dann unveränderter auftauchen. Aber Sie sehen daran, wie ich mir so Aufgaben vorstelle. Ja, also was ich für typische Aufgaben halte für so eine Klausur. Und Sie sehen auch, wie ich Sachen bewerte. Also ich werde die Probeklausur genauso korrigieren wie eine richtige Klausur und wenn Sie dann da mit einer 2 oder mit einer 5 rausgehen, dann gibt Ihnen das halt eine Einschätzung, wie Sie vorbereitet sind. Ja, und dann für die wenigen, die mich noch nicht kennen, nochmal eine etwas ausführlichere Beschreibung, warum ich hier bin, obwohl ich ja, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, kein Professor bin. Ich habe Mathematik und Informatik studiert. Das Mathestudium liegt schon was länger zurück. Ich habe 1991 damit angefangen in Aachen, habe dann danach noch Informatik weiter studiert, habe also beide Diplome. Bin seit 2000 in München als Chefredakteur einer Computerzeitung. Und habe im Wintersemester 2006/07 habe ich angefangen, hier an der Hochschule Vorlesungen zu halten. 2006 hieß es noch Fachhochschule München und im nächsten Semester war es dann schon Hochschule München, haben sich gerade umbenannt. Und die Betriebssysteme sind mein Lieblingsfach von den verschiedenen Fächern. Also ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht. Hier halt letztes Semester die Rechnerarchitektur. Ich habe auch mal die Informatikgrundlagen gemacht und die Betriebssysteme mache ich jetzt zum 4. Mal, mache sie parallel auch noch an einer anderen Hochschule, also das war das Ding mit den 4-Stunden-Blöcken und ich Ich mag die Betriebssysteme sehr gerne. Ich beschäftige mich auch so forschend ein bisschen damit, weil ich seit letzten Oktober auch Doktorand bin. Also ich will noch promovieren. Und da geht's mir, also in meiner Forschungsarbeit geht's mir darum, wie kann man das Fach Betriebssysteme besser unterrichten. Na, also ich versuche herauszufinden, wie kann ich diese Veranstaltung für Sie interessanter, verständlicher und so weiter machen. Und ja, ich denke, dass das eine ganz gute Ausgangslage ist, um hier einen gescheiten Kurs zu machen. Dieses Lehrauftragskonzept, ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, als Lehrbeauftragter ist man kein Professor, aber irgendwie schon sowas Ähnliches. Ja, ähnlich ist es in dem Sinne, dass ich genau wie die Professoren, die hier fest angestellt sind oder Beamte sind, dass ich selber entscheiden kann, was für Themen ich behandle. Ich kriege das nicht irgendwie aufgedrückt, sondern auch für mich gilt die Freiheit der Lehre. Ich suche mir also die Themen selber aus. Ich kann auch autonom benoten. Ja, also es ist vom ganzen Handling und Umgang mit Ihnen gibt es im Prinzip keinen Unterschied. Ich glaube, theoretisch kann ich sogar Abschlussarbeiten betreuen. Das ist allerdings selten interessant, weil ich glaube, dass die meisten von Ihnen sich irgendwo in der Industrie oder Wirtschaft eine Abschlussarbeit suchen. An den Universitäten ist es etwas häufiger, dass es so von Professoren ausschließlich betreute Abschlussarbeiten gibt, wo kein Industriekontakt irgendwie dran hängt. Aber ich glaube, hier ist es die absolute Ausnahme, oder? Bitte? Ist gemischt? Okay. Ja, also falls Sie im Laufe der weiteren Semester feststellen, dass von dem ganzen Kram, den Sie gehört haben, die Betriebssysteme das Interessanteste waren, dann würde ich eben auch zur Verfügung stehen, um Abschlussarbeiten zu betreuen. Genaue Details müsste ich dann selber erstmal rausfinden, aber grundsätzlich wäre das möglich. Ja, das war das organisatorische Zeug. Haben Sie dazu erstmal irgendwelche Fragen noch? Gut, dann kommen wir zur Einführung in die eigentlichen Inhalte. Und da erstmal eine Abgrenzung, worum es eigentlich nicht geht. Ja, also was ich hier so mit Klicken Sie auf Schließen ausdrücken will, sind so Anleitungen, wie man mit einem Betriebssystem irgendwas erreichen kann. Ja? Wie installiere ich einen Treiber unter XY-Betriebssystem? Ja? Also so Grundlagen der Bedienung oder auch Administration in Hinblick auf vielleicht Administratorzertifizierung oder sowas für irgendeines der großen bekannten Betriebssysteme, das machen wir nicht. Denn das ist im Prinzip eine reine Theorievorlesung. Ja, Sie werden nicht lernen, wie irgendwelche administrativen Dinge jetzt in Windows oder Linux oder sonst wo funktionieren. Wir werden halt, wenn wir die Praktika haben, dann werden wir schon einige praktische Sachen einfach ausprobieren. Aber der Kern der Vorlesung ist theoretischer Natur. Es geht also nicht darum, wie kann ich irgendwas benutzen, ja, oder was kann man da vielleicht einstellen oder so, sondern wie ist der Aufbau von so einem System, wie funktioniert es innen drin? Ja, das sind die Fragen, die Sie sich stellen würden, wenn man Ihnen sagt, schreiben Sie bitte ein Betriebssystem. Ja, wenn Sie es selber from scratch entwickeln müssten, dann müssten Sie praktisch sich genau diese Kenntnisse aneignen, die ich Ihnen hier vermitteln will. Ja, das heißt nicht, dass Sie am Ende der Veranstaltung wirklich in der Lage sind, ein Betriebssystem zu schreiben, weil wir nicht genug Zeit in den Praktika verbringen werden, dass Sie das in der Form machen können. Aber Sie sollten dann einen Überblick haben, ja, was sind die Kernaufgaben, die ein Betriebssystem hat, was sind die wichtigsten Probleme, die auftauchen. Wir werden sehen, dass eine ganze Reihe von Problemen auftauchen bei modernen Betriebssystemen und wie könnte man vorgehen, um die irgendwie anzupacken. Ja. Das ist die eine Sache, wie und warum funktioniert das. Ein anderer Punkt ist, dass das auch Konsequenzen für Sie haben kann als normaler Anwendungsentwickler. Weil es ist so, was auch immer Sie programmieren, wenn es jetzt nicht gerade eine Routine ist, die einfach nur irgendwie ohne Ein- und Ausgabe Primzahlen berechnet oder so, ja, sondern wenn es irgendeine normale Anwendung ist, dann haben Sie ständige Interaktionen mit dem Betriebssystem. Weil jedes Mal, wenn Sie irgendwie eine Datei öffnen oder keine Ahnung, Netzwerkverbindung irgendwohin aufbauen, dann nutzen Sie Dienste, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Und wenn Sie wissen, wie das Betriebssystem Ihre Anfragen anschließend weiter bearbeitet und mit welchen Dingen es zum Beispiel gut umgehen kann und mit welchen Sachen es weniger gut umgehen kann, ja, dann kann das auch Ihre Perspektive auf die normale Softwareentwicklung etwas verändern und kann dazu führen, dass Sie effizienteren Code schreiben. Ja, also es kann also sein, dass Sie zwei Implementierungen von irgendwas anschauen und die sehen beide irgendwie korrekt aus, sie sind auch korrekt, die arbeiten, aber das eine Ding ist performant und das andere ist es nicht. Und die Ursache kann dann darin liegen, dass Sie in dem nicht performanten Fall einfach ja, Eigenschaften, die Betriebssysteme haben, ignoriert haben. Sachen, die für das System wichtig sind. Und wenn Sie eben jetzt hier in der Veranstaltung so einen Überblick darüber kriegen, was es da alles für Themen gibt, dann kann das eben dazu führen, dass Sie da auch für die normale Softwareentwicklung einfach etwas besser werden. Sicherheitsprobleme liegen häufig daran, dass das Betriebssystem selber schon irgendwelche Sicherheitsprobleme hat. Und wenn Sie sozusagen eine Basis haben, die nicht vertrauenswürdig ist zum Beispiel, dann können Sie auch Ihre Anwendungen, so gut Sie wollen, darauf entwickeln. Die werden dann nicht besser als das, was unten als Fundament arbeitet. Na, deswegen kann das auch für so Security-Gesichtspunkte einfach ein größeres Verständnis schaffen. Und schließlich ist es so, dass Sie sehen werden, als Entwickler eines Betriebssystems hat man sehr viele Stellschrauben im Design, wo man sagen kann, ja, ich optimiere das Betriebssystem in die eine oder andere Richtung. Ja, wenn Sie daran denken, dass es sowas wie Embedded-Systeme gibt und normale Desktop-Betriebssysteme und Sachen, die vielleicht für einen Server-Einsatz gedacht sind, dann sehen Sie schon, das sind unterschiedliche Anwendungsszenarien und da kann es sein, dass unterschiedliche Betriebssysteme verschieden gut geeignet sind, um diese Zwecke zu erfüllen. Ja, und wir werden zum Beispiel über so Sachen wie Realtime ganz kurz sprechen. Es wird nicht sehr tief um diese Realtime-Geschichten gehen. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Veranstaltung Echtzeitbetriebssysteme angeboten wird. Früher im Diplomstudium gab es das. Das war dann praktisch aufbauend auf den normalen Betriebssystemen war das eine Spezialvorlesung, wo es nur darum ging, was ist zu beachten bei Betriebssystemen, die für Echtzeitgeschichten relevant sind. Ich glaube, das wird nicht mehr angeboten. Haben Sie das irgendwo gesehen, Echtzeitbetriebssysteme? Ja, ist wahrscheinlich weg.
Sie haben in Embedded Systems, dann geht es auch um
Echtzeitbetriebssysteme. Ah ja, okay. Gut, also dann taucht es in. Ist das auch etwas, was jeder. Und setzt das Betriebssysteme voraus oder fangen die da bei null an? Ja. Läuft es jetzt auch gerade oder was? Ach so. Okay, also es wäre vielleicht interessant, wenn Sie dann, sind Sie der Einzige, der das hört, Embedded Systems? Ja. Also wenn Sie da feststellen, dass irgendwelche Dinge da vielleicht gerade parallel behandelt werden oder so, wäre es schon interessant, wenn Sie einfach mal kurz reinrufen und sagen, ja, das haben wir in Embedded Systems auch gerade gemacht und da ist es so und so. Weil da guckt man mit einer anderen Perspektive auf das Thema drauf und das kann eine nette Ergänzung dann sein. Ja, und ja, letzten Endes, also die Folie sagt ja, wofür eigentlich Betriebssysteme. Es kann auch sein, dass Sie feststellen, Sie mögen das Fach. Ja, also ganz frei von Zwecken kann es einem einfach gefallen. Mir gefällt es zum Beispiel, deswegen rede ich so gerne darüber. Es kann natürlich auch sein, dass es Ihnen nicht gefällt. Ja, das ist halt so eine Sache. Schauen wir uns an, was für Aufgaben Betriebssysteme haben, jetzt im so groben Überblick. Ein Kernthema, wo ich immer wieder drauf rumreiten werde, ist, dass wir bei Betriebssystemen eine Abstraktionsschicht einführen zwischen der Hardware, also Ihrem PC oder was auch immer Sie verwenden, und den Programmen, die darauf laufen. Wenn Sie an sehr, sehr alte Computer denken, dann war das so, dass es irgendwelche Software gab, die lief halt unmittelbar auf der Maschine und hatte vollen Zugriff auf alles. Ja, also die konnte irgendwelche seriellen Schnittstellen abfragen und in alle Speicherzellen in dem Rechner direkt reinschreiben. Jedes Programm hatte praktisch vollständige Kontrolle. Und das macht man, wenn man ein Betriebssystem benutzt, nicht mehr in der Form. Das werden wir dann sehen. Durch diverse Mechanismen wird dafür gesorgt, dass also ein normales Programm, was Sie laufen lassen, praktisch keine Möglichkeit hat, direkt mit der Hardware zu sprechen. Sondern es kann immer nur das Betriebssystem bitten und sagen, mach irgendwas für mich. Und das Betriebssystem prüft es dann vielleicht oder prüft es auch nicht. Aber jedenfalls das Betriebssystem greift dann auf die Hardware zu und setzt diese Anforderungen praktisch um. Ja. Und in dem Sinne können Sie das Ganze wie eine virtuelle Maschine auffassen. Ja, aus Sicht der Anwendung, die nimmt praktisch einen Teil des Betriebssystems als so eine Pseudo-Hardware wahr. Ja, es gibt dann Möglichkeiten, irgendwas mit Speicher zu machen, aber das ist gar nicht der wirkliche Speicher, sondern etwas, was wir dann sehen werden, was virtueller Speicher heißt. In der Rechnerarchitektur habe ich darüber schon gesprochen, als wir dieses Paging-Verfahren besprochen haben. Das kommt jetzt wieder, auch in dieser Veranstaltung. Wenn wir über Speicherverwaltung reden, dann werden wir wieder über Paging sprechen, aber über das hinausgehen, was wir in der Rechnerarchitektur gemacht haben. Weil da haben wir nur so ein einfaches Paging, also ein ganz rudimentäres Paging gemacht, und hier machen wir richtiges Paging. Dann ein Kernpunkt ist die Verwaltung von Ressourcen. Wenn Sie einen Rechner haben, dann haben Sie da allerlei Ressourcen drin, die eigentlich benötigt werden, damit ein Programm laufen kann. Was braucht man alles, wenn ich eine Anwendung ausführen will? Die muss irgendwie Speicher haben, wo die Anwendung reingeladen wird und wo auch die Daten drin sind. Das ist also eine Ressource, und die muss irgendwie der Anwendung zur Verfügung gestellt werden. Ja, genauso die CPU selbst. Also damit ein Programm arbeiten kann, muss es ja von der CPU ausgeführt werden, und das geht auch nur, wenn irgendwie die Software halt an die CPU rankommt, also wenn man es ermöglicht, dass die einzelnen Instruktionen ausgeführt werden. Und der Hintergedanke dabei ist natürlich, dass wir nicht nur ein einziges Programm haben, sondern dass mehrere Programme so quasi parallel ausgeführt werden. Und dann wird es halt wirklich zu einer Verwaltungsaufgabe, weil man sich nämlich fragen muss, zu welchem Zeitpunkt gebe ich denn welchem Programm Zugriff auf bestimmte Ressourcen? Ja, vielleicht braucht es welche davon auch gemeinsam. Und das ist auch eben so die Kernfunktion von Betriebssystemen. Ein Vorteil, den das Ganze bietet, ist, dass wir über diese Abstraktionsschicht den Zugriff vereinheitlichen können. Also wenn Sie etwa überlegen, Sie wollen eine Datei öffnen, das ist jetzt dieser erste Punkt, Datenträger hier, und so eine Datei, die kann irgendwo liegen, die kann auf einer Partition Ihrer Festplatte liegen, die könnte auf einem anderen Datenträger, CD, DVD oder sowas liegen, vielleicht haben Sie einen USB-Stick eingestöpselt oder so eine Speicherkarte aus der Kamera, ja, irgendwas in der Form, vielleicht haben Sie auch übers Netzwerk irgendeinen SMB-Share oder ein NFS Volume eingebunden. Letzten Endes haben Sie irgendwo eine Datei liegen und Sie wollen damit was machen. Die öffnen, was daraus lesen und so weiter. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten kein Betriebssystem, dann müssten Sie hingehen und für jede Art von Zugriff das in Ihrem Programm implementieren. Also Sie müssten hingehen und sagen, okay, wenn ich von einer NTFS-Partition meinetwegen auf dem Windows-Rechner, wenn ich da Daten haben will, dann muss ich wissen, wie ist da diese FAT-ähnliche Struktur bei NTFS aufgebaut, also die Dateitabelle praktisch, sage ich mal, das Verzeichnis, ja, wo steht das auf der Platte, wie kann ich das rauslesen. Und wenn Sie das mit einer CD machen, dann müssten Sie wieder anderen Code schreiben, der entsprechende Dinge mit einem CD-Dateisystem macht. Und wenn Sie aufs Netzwerk zugreifen wollen, wird es richtig kompliziert, weil Sie dann erstmal eine Verbindung aufbauen müssen und sich da vielleicht noch authentifizieren müssen. Also das wäre schrecklich. Und das Betriebssystem nimmt Ihnen das alles ab. Das weiß, wie verschiedene Arten von Datenträgern eben angesprochen werden können, und es stellt dann generische Funktionen zum Öffnen, Lesen, Schreiben und was man sonst noch mit Dateien machen kann, stellt es einfach zur Verfügung, und die können Sie als Anwendung dann nutzen, unabhängig davon, um welches konkrete Dateisystem es jetzt geht. Ja? Mein zweites Lieblingsbeispiel ist das Drucken. Also wenn Sie vielleicht noch Erfahrungen, ja, haben Sie wahrscheinlich nicht, aber wenn Sie wissen, dass es früher sowas wie MS-DOS gab, ja, als Betriebssystem, Vorläufer von Windows, und also auch von Microsoft, das Disk Operating System. Und da gab es auch schon sowas wie Word und Excel. Ja, das waren Programme, die liefen im Textmodus. Die neueren oder besseren Versionen haben so einen Pseudo-Grafikmodus gehabt, aber nicht unter einer grafischen Oberfläche. Es lief immer nur ein Programm. Und wenn Sie sowas wie Word installiert haben, dann kam das mit 250 Druckertreibern. Ja, das stand auch auf der Rückseite der Box von Word, stand das irgendwie drauf, unterstützt die folgenden Drucker. Und das heißt also, dann haben Sie irgend so einen Epson-Nadeldrucker angeschlossen und der wurde halt unterstützt von Word. Ja, dann haben Sie aber außerdem auch noch Excel auf dem Rechner installiert und dieses Excel hat auch 250 Druckertreiber dabei gehabt, aber nicht dieselben. Ja, sondern für eine leicht variierte Auswahl von Druckern. Und dann konnte es sein, dass Ihr Epson-Nadeldrucker eben von Excel nicht unterstützt wurde. Das heißt, Briefe konnten Sie zwar drucken, Tabellen aber nicht. Jedenfalls nicht mit Ihrem Drucker. Ja, und das war also ein echtes Problem. Jedes Programm musste seine eigenen Druckertreiber mitbringen. Und wenn neue Geräte rauskamen, dann haben die ganzen Softwarehersteller alle gesagt, ja, unterstützen wir auch. Und Download gab es irgendwie da noch nicht. Also dann konnte man irgendwo eine Diskette bestellen oder so. Und darauf gab es dann die aktualisierten Druckertreiber für die neuen Modelle, wenn man Glück hatte. Ja? Wahrscheinlicher war, dass man halt das Update auf die neue Version der Software irgendwie machen musste, gegen Geld, und dann kamen auch die neuen Druckertreiber damit. Ja? Und das ist natürlich aus heutiger Perspektive totaler Irrsinn, aber so ist es über Jahrzehnte gelaufen. Und ein Betriebssystem, das Ihnen die Drucker wegabstrahiert, ja, sozusagen, das geht eben einen anderen Ansatz und bringt als Betriebssystem Druckertreiber mit, und bietet einen generischen Zugang zum Drucken. Ja, es macht also einen virtuellen Drucker im Prinzip und den können alle Anwendungen dann auf gleiche Weise ansprechen. Wenn Sie in einer Unix-Umgebung, Linux oder sowas sind, dann ist PostScript dieses einheitliche Format. Es gibt ja PostScript-Drucker, also das sind bessere Laserdrucker, die so eine interpretierte Seitenbeschreibungssprache verstehen, die PostScript heißt. Und also in dem klassischen Modell gab es auch schon PostScript-Treiber, um halt einen PostScript-Drucker anzusprechen. Und was man bei Linux und Co. macht, ist, dass jedes Programm, das irgendwie drucken will, im Prinzip eine PostScript-Datei erzeugt. Ja, und die wird an das Drucksystem irgendwie übergeben und das guckt dann nach und sagt, aha, ich habe hier meinen komischen alten Matrix-Drucker angeschlossen und dann weiß es, was es mit der PostScript-Datei machen muss. Und wenn Sie stattdessen einen modernen Tintenstrahldrucker oder was auch immer anschließen und ein Treiber dafür auf Betriebssystemebene vorhanden ist, dann geht das genauso. Also Sie müssen niemals eine Anwendung anpassen, um irgendwie einen neuen Drucker zu unterstützen. Ja, der einzige Grund, dass Sie vielleicht in der Anwendung gucken müssen, ist, wenn Sie sowas haben wie, dass Sie beidseitig drucken können, ja, oder tackern, automatisch irgendwas zusammentackern und lochen, wenn Sie so einen Profidrucker haben. Und dafür gibt es diese PPDs, ja, diese Printer Descriptions, PostScript Printer Descriptions, wo praktisch drinsteht, was für Features hat ein Drucker. Aber um jetzt einfach nur ein A4-Blatt auszudrucken, ist nie irgendwie eine Anpassung am Anwendungsprogramm notwendig. Das geht immer direkt. Ja? Und das ist eben auch eine Servicefunktion, die das Betriebssystem bietet, weil es Sie nicht mehr nötigt, diesen direkten Kontakt zum Drucker auf Anwendungsebene herzustellen. Was natürlich noch dazu kommt, das wäre jetzt beim Drucken wieder die Verwaltung der Ressourcen. Wenn Sie das klassische Modell nehmen, wo jedes Programm unmittelbar den Drucker anspricht, ja, also es baut irgendwie, es schreibt direkt auf diesen USB-Port was raus zum Beispiel, um es an den Drucker zu schicken, dann kann Ihnen natürlich passieren, dass zwei Anwendungen gleichzeitig drucken und gleichzeitig irgendwie Informationen über diesen USB-Anschluss rausschieben. Und beim Drucker kommt dann irgendwelches chaotisches Mischmasch an, wo er nichts mit anfangen kann. Und da hat das Betriebssystem auch wieder diese Funktion der Ressourcenverwaltung, dass es eben sagen kann, ich sehe, es kommen mehrere Druckaufträge rein, ich bringe die in irgendeine Reihenfolge. Ja, typischerweise, wer zuerst angefangen hat zu drucken, der kommt auch als erster raus. Und damit kann das nicht mehr passieren, dass irgendwie zwei Druckaufträge so parallel an den Drucker geleitet werden. Ja. Ja, direkte Zugriffe sind eben auf die Hardware sind nicht mehr möglich, wenn man ein gescheites Betriebssystem einsetzt, was das halt unterbindet. Und das kann Sie natürlich zum einen davor schützen, dass Sie irgendwelche Software ausführen, die einfach fehlerhaft ist. Mein Lieblingsbeispiel hier ist immer Scanner. Ja, diese Flachbett-Scanner, wo so ein Schlitten vor und zurück fährt, um Ihr Dokument einzuscannen. Die sind häufig so gemacht, dass die, das ist halt irgendwie so ein Schrittmotor, der das Ding vorwärts, rückwärts bewegen kann. Und die Elektronik in dem Gerät ist relativ simpel. Die versteht nur vorwärts, rückwärts und aktuelle Position melden. Und das heißt also, wenn jetzt so ein Scanvorgang läuft, dann wird halt immer wieder ein Signal an den Scanner geschickt, bitte einen Tick weiter sich bewegen, ja, auf diesem Schlitten, bis zum Ende. Ja, also da, wo praktisch diese Glasfläche von dem Scanner endet. Und viele Scanner sind so gemacht, dass wenn man am Ende angekommen ist und dann noch 50 Mal sagt, noch eins weiter, dann fährt das Ding weiter, ist dann schon nicht mehr unter der Glasplatte, sondern irgendwo im Inneren. Und wenn es dann noch weiter fährt, dann fällt es von diesem Schlitten runter. Ja, weil das hinten nicht so ein Prellbock oder sowas wie an so einem Gleis von der Bahn hat, sondern es ist einfach offen, weil das soll halt nicht passieren. Ne? Da soll man den Schlitten nicht hinbewegen. Ja? Und es gibt also tatsächlich das Problem, dass wenn man einen kaputten Scannertreiber hat, dann kann das passieren, dass man sich das Gerät damit zerlegt, weil das kriegen Sie nicht wieder aufgesetzt. Also das können Sie dann in Reparatur schicken, dann kaufen Sie einfach einen neuen Scanner. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass es eben nicht ein Betriebssystemtreiber für Scanner geben würde, sondern Sie würden irgendwelche Software aus dem Internet runterladen, die sagt, ich scanne für dich, dann kann es halt sein, dass da mal ein Programm dabei ist, was Ihnen eben schön diesen Scankopf, diese Leiste einfach runterfallen lässt. Ja? Das wäre halt traurig. Ne? Und beim Betriebssystem ist es dann eben so, dass Sie einen Treiber haben, der vielleicht auch in der Lage ist, direkte Positionierungen zu machen. Ja, dass Sie aus der Anwendung heraus sagen können, fahr den Schlitten bitte auf die Position X. Aber dieser Treiber, der prüft es dann und sagt dann, wenn diese Position außerhalb des nutzbaren Bereichs ist, dann sagt er, nein, da fahre ich nicht hin. Ja, also insofern kriegen Sie damit einen Schutz vor defekten Programmen und natürlich auch vor Programmen, die einfach zerstörerisch sein wollen. Ja, sowas gibt es ja auch. Relativ klar in dem Zusammenhang ist, das, was ich eben auch schon gesagt habe, man muss die Hardware nicht mehr im Detail kennen als Anwendung. Die Anwendung kann davon ausgehen, dass alles irgendwie standardisiert ist. Ja, egal, ob es um Dateizugriffe oder Ansteuern von Hardware oder sowas geht, letzten Endes muss man nur wissen, was das Betriebssystem für Funktionen anbietet, um das zu tun. Und um den Rest muss man sich nicht mehr kümmern. Dann haben wir zwei Punkte, Multi-User und Multitasking. Sage ich nur kurz was dazu, werden oft zusammen benutzt, sind aber prinzipiell unabhängig denkbar. Also es kann sein, dass Sie ein Multi-User-Betriebssystem haben, das kein Multitasking macht und andersrum. Multi-User heißt einfach nur, dass prinzipiell mehrere Anwender mit dem System arbeiten können. Also Sie haben sowas wie eine Benutzerverwaltung mit Accounts, ja, mit Konten, wo Sie sich anmelden können. Und das heißt, dass das Betriebssystem zumindest rudimentär irgendeine Form von Abgrenzung bieten soll. Abgrenzung kann heißen, ich will nicht, dass Sie meine Dateien auf dem Rechner angucken. Und Abgrenzung kann auch heißen, ich will nicht, dass Sie meine Programme beenden, die ich gestartet habe. Ja, also das wären so zwei gängige Punkte, die man von einem Multi-User-System erwartet. Der andere Punkt ist Multitasking. Das ist das, was wir alle gewohnt sind, dass man halt einfach mehrere Sachen gleichzeitig machen kann und das Gefühl hat, dass die wirklich parallel laufen. Ja, wie das dann im Detail funktioniert, dass mehrere Programme tatsächlich scheinbar zur selben Zeit arbeiten, das schauen wir uns ausführlich dann in der Veranstaltung an. Und der letzte Punkt, den ich hier unter den Aufgaben habe, ist ist wieder eine Variante von diesem Virtualisieren oder Abstrahieren. Hier geht es also darum, dass Programme nicht mehr direkt den Hauptspeicher zugeteilt bekommen, sondern dass die Programme eine logische Sicht auf den Speicher kriegen und das Gefühl haben, dass sie ein zusammenhängendes Stück Speicher, Hauptspeicher haben, obwohl das in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Das macht für eine Anwendung das Leben viel leichter, weil die nicht mehr wissen muss, welche Teile des physikalischen Speichers sind jetzt tatsächlich ihr zugeordnet. Ja, ich mache dazu immer gerne so eine kleine Skizze, wenn Sie sich vorstellen, dass das irgendwie der gesamte Speicher ist, dann könnten Sie natürlich sagen, hier habe ich schon irgendwie ein Programm A laufen und hier läuft ein Programm B. Und wenn ich jetzt noch ein Programm C starten will und es braucht relativ viel Speicher, dann könnte man versuchen, da irgendwie sowas zu machen, dass man dem hier so einen Block gibt und da so einen Block und beides zusammen wäre dann der Speicher, den C nutzen kann. Ja? Und in dem Fall müsste natürlich das Programm C wissen, dass es diesen kleinen Block und diesen kleinen Block hat und das dazwischen nicht. Ja, also das, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie ständig neue Programme starten und wieder entfernen und so weiter, dann kriegen Sie so eine Fragmentierung da rein und irgendwann haben die Programme dann ganz viele kleine Speicherbereiche und müssen darüber enorm Buch führen. Und das möchte man nicht. Man möchte, dass das Programm glaubt, der Speicher ist komplett mein, alles. Ja, ich kann den ganzen Speicher nutzen, es gibt gar keine anderen Programme. Und genau das kriegen wir hin mit dem, was man eben virtuellen Speicher nennt und das schauen wir uns dann in Ruhe an. Ein Nebeneffekt davon ist, dass eine Anwendung sogar mehr RAM verwenden kann, als physikalisch überhaupt vorhanden ist. Also Sie können eine Maschine mit einem Gigabyte RAM haben und darauf ein Programm starten, das 4 Gigabyte RAM braucht. Das wird laufen. Das wird langsam laufen, aber es wird grundsätzlich funktionieren. Gut, dann machen wir an der Stelle kurze Pause bis 2 vor.